Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Gästezahlen erreichen Rekordhöhen. Der Touristenboom erfreut die Hoteliers. Auch 2018 erzielte die Reisebranche ein Rekordjahr. Es sind derzeit überwiegend gute Meldungen rund um Urlaub und Reisen, die von und über die Tourismusbranche veröffentlicht werden. Gute Meldungen jedenfalls für die Anbieter oder die Unternehmensseite. Die Beschäftigten der Branche haben ja oft nicht so viel von diesem Boom. Urlaub und Reisen, dieses Thema spielt derzeit in Berlin eine wichtige Rolle, denn dort startet die ITB, die internationale Tourismusbörse, ein Thema in dieser Sendung. Außerdem werden wir uns unter anderem mit der Suchtgefahr von Computerspielen beschäftigen und wir informieren über den Volkskongress in China und durch die Sendung begleitet Sie Günther Hetzke. Zum Start aber wollen wir auf einen neuen Handelsstreit eingehen, der sich abzeichnet, ein neuer Kurs der USA in ihrer Handelspolitik gegenüber Indien und der Türkei. Beiden Ländern haben die USA angedroht, ihnen den Status als Schwellenländer abzuerkennen und damit werden Sonderbehandlungen hinfällig, die mit der Einordnung als Schwellen- oder Entwicklungsland verbunden sind. Doch wer bestimmt eigentlich, was ein Entwicklungsland ist und wann dieser Status endet? Ist der Schritt der USA gegenüber den beiden Ländern berechtigt? Und welche Vorteile hat die Einordnung als Schwellenland überhaupt? Diesen Fragen ist für uns Brigitte Scholtes nachgegangen.
Eine eindeutige international gültige Definition gibt es nicht. Es gibt allerdings einige Kriterien, nach denen ein Land als Entwicklungs- oder Schwellenland einzuordnen wäre, erklärt Henning Vöpel, Präsident des HWWI, des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts.
Man kann sagen, das sind Länder mit sehr geringem Entwicklungsniveau. Man misst das typischerweise am Einkommensniveau. Auch die Lebenserwartung spielt eine Rolle, die Versorgung, die Analphabetenquote. Das sind so Kriterien, die man nutzen kann, um ein Schwellenland oder ein Entwicklungsland zu definieren. Aber es gibt international keine einheitliche Definition. Die WTO benutzt eine. Dort werden Länder als Entwicklungsländer klassifiziert, um dann Sondervergünstigungen im internationalen Handel zu bekommen.
Doch nicht nur die WTO, die Welthandelsorganisation, versucht da zu klassifizieren. Auch der Internationale Währungsfonds hat seine eigenen Kriterien. Interessant ist auch noch der Unterschied zwischen Entwicklungs- und Schwellenländern. Da besagt eine Definition, dass die wirtschaftliche Leistung recht stark wächst, die soziale Entwicklung und die politischen Strukturen jedoch noch nicht mithalten. Kennzeichnend für ein Schwellenland ist nach Ansicht von Klaus-Jürgen Gern, Ökonom am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, auch ein weiteres Kriterium.
Wenn in diesen Ländern dann Mittelschichten entstehen, dann ist das durchaus schon ein Kennzeichen von einem Schwellenland. Wenn die Einkommensverteilung so ist, dass es nur eine sehr kleine Oberschicht gibt und dann nichts mehr dazwischen, dann würde man wohl von einem Entwicklungsland sprechen.
Diese Klassifizierung als Entwicklungs- oder Schwellenland ist für diese Länder vor allem von Bedeutung, weil sie im internationalen Handel eine Sonderstellung einnehmen. Welche? Das erklärt Henning Vöpel vom HWWI.
Solche Länder haben nochmal besondere günstige Bedingungen, was deren Exporte in Industrieländer betrifft. Und zum Teil sind damit auch verbunden Schutzzölle für Importe, sodass man eigene Industrien, die noch nicht genügend entwickelt sind, dann für eine Zeit lang schützen kann. Dahinter steht natürlich die Vorstellung, dass man den internationalen Handel nochmal nutzen kann, um diese Länder nochmal stärker zu entwickeln.
Genau daran stößt sich jetzt der amerikanische Präsident Donald Trump, weil Indien die Bedingungen für ausländische Online-Händler wie Amazon oder Kreditkartenanbieter verschärft hat. Diese Sondervergünstigungen gegenüber Indien als auch der Türkei bestehen seit den 70er Jahren. Trump habe da wohl die Möglichkeit, diese zurückzunehmen, glaubt Holger Bahr, Leiter Volkswirtschaft der DK Bank.
Dadurch, dass es sich ja um einstmals freiwillig gewährte zusätzliche Vergünstigungen handelt, die kann man dann schon etwas leichter mal zurücknehmen. Das ist noch nichts wie in bestehenden Freihandelsvereinigungen sozusagen Strafzölle zu verhängen. Insoweit glaube ich, dass er hier zumindest, was die WTO anlangt, auf einer etwas besseren Seite steht, als das vielleicht bei Stahl und Aluminium oder bei Automobilen wäre oder dem Streit eben auch mit China.
Holger Bahr von der DekaBank im Beitrag von Brigitte Scholtes über Schwellen- und Entwicklungsländer. Deutschland ist als Reiseland so beliebt wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland auf einen neuen Bestwert. 2018 war damit das 9. Rekordjahr in Folge. Das hatte das Statistische Bundesamt Anfang des Monats bekannt gegeben. Deutschland als Reiseziel ist ein Thema auf der ITB, der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Aber darüber hinaus geht es dort auch um ferne Länder, um fremde Landstriche und nicht zu vergessen um das Geschäft an sich. Mehr dazu aus Berlin von Dieter Nürnberger.
Die Zahlen stimmen seit Jahren. Da darf getrost von grenzenlosem Optimismus gesprochen werden. Und die Deutschen selbst machen mehr Urlaub denn je, sagt ein mehr als zufriedener Präsident des Bundesverbandes der deutschen Tourismuswirtschaft, Michael Frenzel.
Die Zahl der Reisetage der Deutschen stieg auf 1,71 Milliarden. Es wird dann plastischer, wenn man sagt, dass jeder Deutsche mehr als 20 Tage im Durchschnitt im Jahr unterwegs ist.
Knapp 100 Milliarden Euro gaben die Deutschen im vergangenen Jahr für das Reisen aus, ein Plus von 5%. Und sie buchen wieder vermehrt Pauschalangebote. Deren Anteil liegt inzwischen bei mehr als der Hälfte. Was für viele Experten überraschend sein dürfte, wurde doch vor Jahren die auf eigene Faust organisierte und über das Internet individuell zusammengestellte Reise als die Zukunftsoption gehandelt. Vergangenes Jahr waren weltweit 1,4 Milliarden Reisende unterwegs. 2030 sollen es 1,8 Milliarden sein. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, verwies heute darauf, dass bereits rund 8% der globalen Schadstoffemissionen durch den Tourismus verursacht würden. Doch was tun, wenn es an vielen Orten immer voller wird? Overtourism heißt das Schlagwort und vor allem mit digitaler Technik sollen Besucherströme besser koordiniert werden, sagt BTW-Präsident Frenzel.
Man kann das versuchen über intelligente Lösungsmöglichkeiten, wie man Besucherströme zeitlich und räumlich entzerren kann. Und nur ganz am Ende müssen dann auch Kontingentierungen stehen, Eintrittsgebühren für die eine oder andere Destination.
Für 2019 erwarten die Experten ein Plus von bis zu 2%, etwas weniger als im Vorjahr. Die Branche fordert von der Politik deshalb auch ein Ende von Wettbewerbsverzerrungen. Dazu gehören beispielsweise die Abschaffung der Luftverkehrssteuer ebenso wie von einigen Arbeitszeitauflagen in der Gastronomie. Zu den Unsicherheitsfaktoren dieses Jahres gehört auch noch der unklare Brexit. Doch immerhin habe man auf Seiten der EU bereits Übergangsregelungen getroffen, sagt Michael Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbandes.
Auch für Fluggesellschaften, die wegen britischer Anteilseigner nach dem Brexit nicht mehr mehrheitlich in der Hand von Eigentümern aus der EU sind, wird eine Übergangsfrist eingeräumt, damit sie weiter Flüge wie bisher anbieten können.
Die Reisebranche bekannte sich heute ausdrücklich zur Weltoffenheit und erteilte populistischen Strömungen und fremdenfeindlichen Tönen eine klare Absage. Großer Konsens wäre da nicht der malaysische Tourismusminister gewesen. Das Land in Fernost ist offizieller, aber umstrittener Partner der ITB in diesem Jahr. Menschenrechtsaktivisten prangern dort die Diskriminierung und Verfolgung von Homosexuellen an. Der Minister verweigerte zuerst die Antwort und sagte schließlich, wir haben keine Homosexuellen, was bei vielen Kopfschütteln und Befremden auslöste. Nicht nur eitel Sonnenschein zu Beginn der weltgrößten Reisemesse.
Dieter Nürnberger zur ITB in Berlin. Der schwedische Autohersteller Volvo führt für die Geschwindigkeit seiner Modelle ab dem nächsten Jahr eine Obergrenze ein. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Georg Ehring.
Autos von Volvo sollen künftig höchstens 180 Kilometer pro Stunde fahren dürfen. Firmenchef Håkan Samuelsson begründete dies unter anderem mit der Gefahr von Unfällen bei hohen Geschwindigkeiten.
Es gibt keinen Grund, warum man schneller als 180 fahren sollte, jedenfalls nicht mit einem Volvo. Wir werden deshalb diese Geschwindigkeitsbegrenzung ab 2020 einführen, einmal um Leben zu retten, aber auch um ein Signal in der Diskussion zu setzen, was wir mit neuer Technologie anfangen, um Autos noch sicherer zu machen.
Bisher sind Spitzenmodelle des Unternehmens in der Lage, bis zu 250 Kilometer pro Stunde zu fahren. Die Deutsche Post will auch in diesem Jahr tausende neue Stellen schaffen und ihr Netz an Paketshops und Packstationen ausbauen. Wie bereits 2018 sollten auch 2019 rund 5000 neue Vollzeitstellen im Post- und Paketbereich entstehen, teilte das Unternehmen mit. Insgesamt gehe es um jährliche Investitionen in Höhe von bis zu 150 Millionen Euro. Mit der personellen Aufstockung könne bei Krankheitsfällen besser geplant und es könnten Sendungsspitzen, also Zeiträume mit besonders vielen Versendungen, besser aufgefangen werden, teilte die Post mit. Nach mehr als 3 Monaten in Untersuchungshaft steht die Freilassung des in Japan angeklagten Automanagers Carlos Ghosn kurz bevor. Das Bezirksgericht in Tokio gab dem Antrag seines Verteidigers auf Freilassung auf Kaution statt und lehnte einen Einspruch der Staatsanwaltschaft gegen die Entscheidung ab. Ghosn, der Nissan einst vor der nahen Pleite gerettet und zusammen mit Renault und Mitsubishi eine internationale Autoallianz geschmiedet hatte, war am 19. November wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen in Tokio festgenommen und später angeklagt worden. Die DZ-Bank muss wegen der Turbulenzen an den Kapitalmärkten in den vergangenen Jahr einen deutlichen Ergebnisrückgang verkraften. Wie das Zentralinstitut der mehr als 900 deutschen Volks- und Raiffeisenbanken mitteilte, ging der Gewinn vor Steuern 2018 um über 400 Millionen auf 1,37 Milliarden Euro zurück. Das seit Januar amtierende neue Spitzenduo Uwe Fröhlich und Cornelius Riese erwartet im laufenden Geschäftsjahr trotz der sich abzeichnenden Abkühlung der Konjunktur einen leichten Ergebnisanstieg.
Georg Ehring mit den Wirtschaftsnachrichten. Wer im Homeoffice arbeitet, also ganz oder teilweise von zu Hause aus, der hat mehr Zeit für die Kinderbetreuung. Das wird der flexiblen Arbeit zumindest nachgesagt. Eine Studie zeigt nun, ganz so stimmt das nicht immer. Viele Väter beispielsweise kümmern sich keineswegs mehr um die Kinder, sondern sie machen vor allem mehr Arbeit, sprich Überstunden. Das Homeoffice braucht deshalb klare Regeln, fordern die Autoren der Studie, wie eine Arbeitszeiterfassung zum Beispiel. Und auch darüber hinaus gibt es noch einige Hürden beim Homeoffice, die es zu überwinden gilt, wie Manfred Götzke berichtet.
Arbeitsstättenverordnung, kurz ArbStätV. Tippt, telefoniert und kalkuliert ein Arbeitnehmer regelmäßig am heimischen Schreibtisch, gilt die etwas sperrig anmutende gesetzliche Regelung auch zu Hause. Und zwar ohne Einschränkungen. Der Arbeitgeber soll damit sicherstellen, dass das Homeoffice den Standards entspricht, die auch im Büro gelten. Vom ergonomisch geformten Schreibtischstuhl bis zum Lichteinfall auf den Bildschirm, erklärt Tobias Werner, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.
Zum Beispiel auch die Frage, wie groß ist ein Arbeitszimmer? Wie sieht es mit der Sonneneinstrahlung aus? Das sind also unter normalen Bedingungen im Betrieb alles relativ genau geregelt, welche Pflichten der Arbeitgeber hat. Und das betrifft auch ganz klar das Homeoffice.
Verstößt der Arbeitgeber gegen diese Regelung, handelt er ordnungswidrig. Er muss also einmalig überprüfen, dass seine Heimarbeiter an ihrem Schreibtisch keinen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sind. Eigentlich. Denn es gilt die in der Verfassung garantierte Unverletzlichkeit der Wohnung.
Ohne weiteres muss der Arbeitnehmer natürlich seinen Arbeitgeber nicht zu Hause in die Wohnung lassen. Wie allerdings kann ein Arbeitgeber dann seiner Mitwirkungspflicht und Überwachungspflicht nachkommen? Also das ist dann wieder eine Sache, inwieweit Arbeitnehmer und Arbeitgeber da Hand in Hand zusammenarbeiten.
Ein weiterer Fallstrick beim Homeoffice: Wann ist ein Unfall in den Privaträumen des Arbeitnehmers ein Arbeitsunfall? Wann also zahlt die gesetzliche Unfallversicherung? Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten und hat immer mal wieder Gerichte bis zum Bundessozialgericht beschäftigt.
Was im normalen Arbeitsalltag im Büro ohne weiteres versichert ist, nämlich zum Beispiel der Gang auf die Toilette oder der Gang in die Teeküche. Das ist im privaten Bereich nicht der Fall. Was natürlich versichert ist, der Gang zum Faxgerät. Also man rutscht aus, bricht sich das Bein auf dem Weg zum Drucker zu Hause. Das ist ganz klar versichert.
Letztlich geht es beim Homeoffice vor allem um mehr gegenseitiges Vertrauen, sagt Arbeitsrechtler Werner. Schließlich kann ein Arbeitgeber auch nicht kontrollieren, wie viele Stunden seine Mitarbeiter vor dem heimischen Bildschirm sitzen.
Natürlich gilt das Arbeitszeitgesetz auch zu Hause, auch im Homeoffice-Bereich. Das heißt, dass natürlich auch Überstunden nur in gewissem Maße zulässig sind, Ruhepausen einzuhalten sind, dass Ruhezeiten einzuhalten sind. In der Regel wird der Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber beauftragt, die Arbeitszeiten aufzuschreiben. Das ist mit viel Vertrauen verbunden.
Von diesem Mehr an Vertrauen profitieren aber nicht nur die Arbeitnehmer, die sich durchs Homeoffice lästige Pendelei ersparen und so oft auch Familienjob besser unter einen Hut bekommen. jedenfalls die Mütter. Eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung kommt zu dem Ergebnis, dass Mütter im Homeoffice 3 Stunden mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, während Väter zu Hause mehr Überstunden machen. In der Regel arbeiten Menschen im Homeoffice mehr und effizienter, sagt auch Karl Brenke. Er forscht für das arbeitnehmernahe Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung zum Thema Homeoffice und sieht noch viel Potenzial.
Bei den Arbeitgebern, die haben eigentlich keine Nachteile. Sie könnten eigentlich die Produktivität erhöhen. Sie müssen es bloß tun wollen.
Doch das fällt vielen Unternehmen schwer. Und so arbeiten derzeit lediglich 12% der Beschäftigten im Homeoffice. 40% könnten dies tun, wovon wiederum 2/3 gerne zu Hause arbeiten würden. Mit dem Wechsel zum Homeoffice ist ein Paradigmenwechsel verbunden, sagt Brenke. Entscheidend ist nun, was rauskommt, die Leistung und nicht mehr die Zeit, die man im Büro verbringt. Das festzulegen sei kein Problem.
Das Problem ist ein etwas anderes, dass manch ein Vorgesetzter fürchtet, dass er Ansehen oder Einfluss verliert, wenn seine Untergebenen einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit zu Hause verbringen und nicht in Greifweite sind.
Dass nun Arbeitgeberverbände auch mit Verweis auf die arbeitsrechtlichen Hürden wie die Arbeitsstättenverordnung vor einem Rechtsanspruch auf Heimarbeit warnen, hält Brenke für ein bisschen kleinkariert.
Man darf jetzt nicht diese Debatte über Homeoffice dadurch versuchen abzuwürgen, dass man sagt, also hier müssen bestimmte Arbeitsstandards sein, die sehr penibel bemessen werden. Dann würde man eine Kleinkariertheit an den Tag legen, die nicht angemessen ist.
Er selbst ist jedenfalls großer Fan der Arbeit am heimischen Laptop. 3 von 5 Arbeitstagen forscht der Ökonom von zu Hause aus.
Hürden beim Homeoffice, Manfred Götzke berichtete. Die Krankenkasse DAK hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben zur Frage, können Computerspiele Jugendliche süchtig machen und woran erkennen Eltern das? Das Ergebnis der Studie lässt aufhorchen. Mehr dazu von Katrin Schlass.
Fortnite, FIFA oder Minecraft? Rund 3 Millionen Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren in Deutschland nutzen nach der DAK-Studie regelmäßig Computerspiele, also mindestens einmal pro Woche über mehrere Stunden. Auch der 12-jährige Louis aus Stuttgart spielt gerne Fortnite.
Ja, ich hab da auch Online-Freunde, die auch in meiner Klasse sind und mit denen kann ich dann zusammenspielen und ich finde das Spiel irgendwie cool.
Seine Eltern achten bei ihm und den beiden Töchtern aber darauf, dass sie nicht zu viel Zeit damit verbringen. Trotzdem ist es für sie manchmal schwierig, den Überblick zu behalten.
Die Kinder bauen dann schon auch einen Druck auf, weil sie sagen, ja, die anderen, die dürfen und die haben das. Und dann muss man sich selber erst reinlesen und gucken, was das überhaupt ist, ob das altersgerecht ist oder nicht.
Sogenannte Risikogamer sind ihre Kinder aber nicht. Nach der DAK-Studie zeigen aber 465.000 junge Computerspielnutzer ein auffälliges Verhalten. Das heißt, sie ziehen sich zurück, schwänzen die Schule oder neigen zu Depressionen. Verstärkt wird diese Sogwirkung demnach durch zusätzliche Anreize, bei denen sie im Spiel Geld ausgeben. Im Schnitt investieren die jungen Nutzer dafür um die 110 Euro von ihrem Taschengeld. Besonders beliebt sogenannte Lootboxen, eine Art virtuelle Schatzkiste mit Inventar, mit dem man den Spielverlauf beeinflussen kann. Um hiergegen zu steuern, will die DAK mit einem eigenen Programm gezielt die Medienkompetenz von Schülern, Lehrern und Eltern stärken. Andreas Storm, Vorstandschef der DAK Gesundheit, sieht aber auch die Politik in der Pflicht.
Es muss zu einem Verbot von Glücksspielelementen in den Computerspielen für Jugendliche kommen.
Dabei verweist er auf Belgien und die Niederlande. Da sind die Boxen schon verboten. In Deutschland zeichnet sich das bislang noch nicht ab.
Katrin Schlass über Computerspiele und Suchtgefahren bei Jugendlichen. Im Vorfeld wurde ja schon viel darüber geredet. Heute ging er nun offiziell los, der Volkskongress in China. Und zum Auftakt ging es in erster Linie um Konjunktur und Wirtschaftswachstum, was nicht verwunderlich ist angesichts des Handelsstreits mit den USA. Derzeit weiß niemand, wie der Streit ausgeht und wie er die internationale Handelspolitik beeinflussen wird. Sehr wohl beeinflusst wird bereits Chinas Wirtschaft. Was die Führung des Landes unternehmen will, um die Konjunktur anzukurbeln, Steffen Wurzel fasst den ersten Tag des Volkskongresses zusammen.
Mit der chinesischen Hymne beginnt der Volkskongress am Morgen. Die knapp 3000 Delegierten in der großen Halle des Volkes in Peking singen mit. Das Staatsfernsehen überträgt live. Und um kurz nach 9 Uhr Ortszeit bittet der Chef des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses, Li Jianshu, den Regierungschef ans Rednerpult.
Die
Die rund 90-minütige Rede Li Keqiangs bot zwar keine echten Überraschungen, aber wie so häufig in China lohnte es sich, genau hinzuhören und zwischen den Zeilen zu lesen. Denn einige Passagen der Rede hatten es durchaus in sich. Unsere Wirtschaft ist mit Herausforderungen konfrontiert, wie wir sie in den vergangenen Jahren nicht erlebt haben. Es sind nationale und internationale Herausforderungen. Auf unserer Wirtschaft lastet ein Abwärtsdruck. China müsse sich auf diesen Druck und die Herausforderungen einstellen, warnte Li Keqiang. Und auch wenn im Handelsstreit mit den USA ein Kompromiss inzwischen möglich scheint, die wirtschaftlichen Folgen des Konfliktes sind aus Sicht des Regierungschefes gravierend und sie seien auch noch lange nicht ausgestanden, sagte er im Gegenteil. Wir sehen uns mit einem grundlegend veränderten internationalen Umfeld konfrontiert. Der Handelskonflikt mit den USA belastet viele unserer Firmen und deren Planungen. Chinas Wirtschaft steht vor ernsthaften Herausforderungen. Li Keqiang zeichnete also ein durchaus düsteres Bild, aber auch Lösungsansätze präsentierte er. Um die Konjunktur in Schwung zu bringen, wolle Chinas Staats- und Parteiführung die Steuern senken. Allein die Unternehmen in China sollen um umgerechnet rund 260 Milliarden Euro entlastet werden. Aus Sicht der Shanghaier Ökonomin und Unternehmensberaterin Ye Tan können vor allem die vielen kleinen und mittelständischen Privatbetriebe in China eine Entlastung gut gebrauchen. Die meisten dieser Firmen machen sich schon jetzt ernsthafte Gedanken darüber, ob diese Entlastung von Dauer sind. Sie sorgen sich bereits, dass nächstes Jahr, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht, diese Entlastungen zurückgenommen werden könnten. In Sachen Wirtschaftswachstum peilt Chinas Führung dieses Jahr eine Rate von 6,0 bis 6,5% an. Nochmal etwas weniger also als vergangenes Jahr. Eine Angabe, mit der allgemein gerechnet wurde. Interessant bei Li Keqiangs Volkskongressrede auch das, was er nicht angesprochen hat. Das in Europa und den USA hoch umstrittene Wirtschaftsprogramm Made in China 2025 etwa. Kein Wort dazu heute in der Rede. Das ist durchaus als Geste ans Ausland zu verstehen, denn international wächst das Misstrauen gegenüber Chinas Streben nach weltweiter Hightech-Führerschaft. Genau dafür steht Made in China 2025.
Steffen Wurzel zum Volkskongress in China, wo die Führung des Landes mit einem etwas langsameren Wirtschaftswachstum als bisher rechnet. Das dürften Anleger an der Börse ja gar nicht so gerne hören, womit wir beim Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse wären. Heute mit Konrad Busen in unserem Börsenstudio. Herr Busen, China ist ja immerhin einer unserer wichtigsten Handelspartner. Dieser eher verhaltene Ausblick zum Wirtschaftswachstum dort, schlug der den Anlegern auf den Magen?
Ja, zumindest ist das nicht das Umfeld, das Anleger zum Kauf anregen würde. Der DAX ist heute mehr oder weniger den ganzen Tag lang um den Schlusskurs von gestern Abend herumgependelt, steht jetzt gerade kurz vor dem Ende des Computerhandels hier ein bisschen im Plus, 0,2% höher bei 11.620 Punkten.
Und was tut sich beim Handel auf dem Devisenmarkt und mit Gold?
Der Euro steht schwächer da als gestern Abend, sinkt ab auf rund 1,13 Dollar und der Goldpreis sinkt um 2,85 Dollar pro Feinunze auf 1.285,55 Dollar.
Wie gefragt waren in diesem Umfeld heute Staatsanleihen?
Unterm Strich hielten sich Angebot und Nachfrage dort heute die Waage. Die Bundesbank hat die sogenannte Umlaufrendite unverändert berechnet mit 0,07%.
Kommen wir nun noch zu Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Heute gab es mal wieder Gerede über die Deutsche Bank. Worüber wurde da geredet und hatte das Folgen für den Aktienkurs?
Also der russische Geldwäscheskandal, mit dem vor allem Banken aus Nord- und Nordosteuropa in Zusammenhang gebracht werden, weitet sich aus. Da gab es heute neue Berichte, unter anderem in der Süddeutschen Zeitung. Die Deutsche Bank, die wird in diesem Zusammenhang zwar nur als Korrespondenzbank genannt. Sie ist der Meinung, sie hätte also nicht genau hingucken müssen, was der Hintergrund dieser Zahlungen war. Aber das hat dann doch einige Anleger ein bisschen erschreckt, zumindest die Aktie der Deutschen Bank heute 1,5% im Minus. Und man kann sagen, in ganz Europa ist der Bankensektor heute nach unten gezogen worden.
Der Hersteller von Siliziumscheiben Siltronic will die Dividende verdoppeln. Klingt ja nach einer guten Nachricht für die Anleger. Sehen die das auch so?
Ja, die Nachricht ist gut. Der Ausblick von Siltronic aber ist enttäuschend für die Anleger. Die Aktie minus 1,3%. Viel schlimmer aber erwischt es noch den sozusagen ehemaligen Mutterkonzern von Siltronic, Wacker Chemie aus Bayern. Da schickte heute eine Gewinnwarnung den Aktienkurs 9% nach unten. Und ein weiterer Chemiekonzern, der auch im MDAX ist, hier gab es von Evonik heute einen Jahresbericht und die Ankündigung, dass das Plexiglasgeschäft verkauft wird für rund 3 Milliarden Euro. Das kam bei den Anlegern gut an, die Aktie plus 4%.
Und dann gab es ja heute noch die Meldung, China habe die Einfuhr von E-Autos des Modells 3 von Tesla gestoppt. Wie kam denn diese Nachricht an?
Die Aktie von Tesla sinkt noch einmal deutlich, und zwar um 4%. Die Zollbehörden sprechen von verschiedenen Unregelmäßigkeiten, darunter falsche Zollkennzeichnungen. Es ist Tesla auch verboten, bereits nach China eingeführte Modell 3 Autos zu verkaufen.
Der heutige Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main, zusammengefasst von Konrad Busen, mit Karnevalsmusik im Hintergrund, wenn ich das richtig interpretiert habe. Meine Kollegin Anne Seidel begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier am Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute, unter anderem mit einem Gespräch über den Pritzker-Preis. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.